So, ihr Lieben, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr über Ihr anhaltendes Interesse an der Medienphilosophie, an den Positionen der Medienphilosophie und an Ihren Sachen, an der Sache der Medienphilosophie und vor allem auch an den Personen, den verschiedenen der Medienphilosophie und in Bezug natürlich auf all das, aber besonders auf Letzteres, stehe ich jetzt hier und werden Sie heute Abend, das kann ich Ihnen versprechen, auf Ihre Kosten kommen. Denn wir, die Veranstalter, Christiane Voss, Frank Hartmann und ich, sind wirklich sehr froh und stolz, dass es gelungen ist, Eva Schürmann für unsere Vorlesungsreihe zu gewinnen. Und diese Freude und dieser Stolz hat eine riesige Anzahl von Gründen. Und um mich nicht unnötig aufzuspielen, kann ich nur die wenigsten davon nennen. Das beginnt damit, dass Eva Schürmann eine Professur an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg innehat. Das ist eine Universität, die seit den 90er Jahren eine kleine, aber bemerkbare Tradition in der Bildforschung ausgebildet hat. Thomas Strotthotte als Informatiker und Klaus Sachs-Hombach als Bildwissenschaftler haben das begründet. Und mit dem Hinzukommen von Eva Schürmann wird dieses Unternehmen der Magdeburger Schule der Bildforschung eine Wendung nehmen. Das kann man jetzt schon absehen, wenn man sich anguckt, was Eva Schürmann macht, was sie auch heute wahrscheinlich machen wird, was sie kann und wofür sie einsteht. Nach ihrer Promotion 1998 über James Turrell, dazu gäbe es auch einiges zu sagen, und Maurice Merleau-Ponty, hat sie an verschiedenen Kunsthochschulen gelehrt. Das interessiert ja auch viele hier. Sie war dann lange an der TU Darmstadt, hat sich dort auch habilitiert. Das ist unterbrochen gewesen von verschiedenen Gast- und Vertretungsprofessuren. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist die Wahrheit. Einerseits in Chicago und andererseits in Hildesheim. Aber das war eine Vertretungsprofessur, ist immer ein wichtiger Schritt. Sie war dann an der Universität oder der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg für Ästhetik und Kulturphilosophie zuständig und ist jetzt eben in Magdeburg. Und damit komme ich auch zum zweiten Punkt, denn ihre Professur lautet so: die Professur für philosophische Anthropologie, Kultur- und Technikphilosophie. Und damit steckt sie mitten in dem Zusammenhang, den wir auch zentral stellen wollen, der innerhalb der Vorlesungsreihe einen ganz wichtigen Stellenwert bekommt und der uns auch sehr, sehr interessiert. Und ich lese, das muss ich jetzt ablesen, ich lese Ihnen mal vor, wie der Arbeitsschwerpunkt dieser Professur beschrieben wird. Als ich das gelesen habe, war es natürlich völlig klar, Eva Schürmann muss kommen. Ich zitiere das: die thematischen Schwerpunkte in der Forschung liegen auf den Gebieten der philosophischen Anthropologie, der Frage danach, was der Mensch sei, und der Philosophie der Kultur, der Technik und der Medien. Ein besonderer Schwerpunkt behandelt Fragen nach den Bedingungen des Menschseins unter den Voraussetzungen einer technisch und medial geprägten Kultur. Und damit steht schon in diesem einen Satz, ist gesagt, dass wir es jetzt mit einem anderen Ansatz, als wir es schwerpunktmäßig jedenfalls, natürlich mit Ausnahmen bisher hatten. Wir hatten mehrere Vorträge hier, die das Verhältnis von Mensch und Medium als ein Verhältnis von Mensch und Maschine, die Frage, wer denkt eigentlich, das ist Ihnen sicher erinnerlich, im Vordergrund hatte. Und es waren regelmäßig Konfrontationsstellungen. Entweder das eine oder das andere. Und das sieht unter diesen Auspizien natürlich völlig anders aus. Jetzt geht es plötzlich um das, was dazwischen passiert, um das, was sich dazwischen ergibt, um das Miteinander. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und ein vierter Punkt, der jetzt kommt, den ich auch noch bringen muss, ist natürlich, dass Eva Schürmann nicht nur Anthropologin, philosophische Anthropologin ist, sondern obendrein auch noch Ästhetikerin. Und da sogar ihren zweiten mindestens Arbeitsschwerpunkt hat. Und das ist für uns natürlich nicht nur für die, die aktiv in der Kunst stecken, interessant. Das verstärkt diese Tendenz dazu, sich mit dem Miteinander, nach der Schnittstelle zwischen den Menschen und den Medien zu befassen. Es geht natürlich in der Ästhetik immer um die, wenn Sie so wollen, die Verarbeitung von Sinnesdaten, um den ganzen riesigen Komplex der Sinnlichkeit überhaupt und damit überlagernd um die Frage nach der Kunst. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig auch für die Frage nach dem Wahrnehmen und dem Denken und damit nach einem möglichen Eingriff von Medien in dieses Verhältnis ist. Und so sind auch ihre Arbeiten. Sie hat eben unter dem Titel Erscheinen und Wahrnehmen über James Turrell und Maurice Merleau-Ponty, den Künstler und den Philosophen, geschrieben. Turrell kennen Sie wahrscheinlich. Das ist der Mann, der diese wahnsinnigen entwurzelungsfähigen Lichträume schafft, in die Sie reingehen können und in denen Sie eine wirklich berauschende Lichterfahrung machen können. Allerdings um den Preis, dass Sie vollkommen ihre sonst anthropologisch gut sortierte Orientierung des oben, unten und rechts und links und vorne, hinten, das uns zum Teil schon durch unseren Körper vorgegeben ist, aufgeben müssen. Zuletzt standen auf der Biennale in Venedig die Menschen 1,5 Stunden an, um in einen solchen Tourette-Raum reinzukommen. Mir hat die Geduld gefehlt, was ich aber sehr bedauere. Also dieses Zusammenwirken steht hier im Zentrum. Ein anderer Titel: Sehen als Praxis, ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht. Also auch hier die Frage nach dem Verhältnis von Sinnlichkeit und Denken. Es gibt ganz viele Aufsätze, die sich auch mit diesem Themenkomplex befassen, mit dem Übergehen, so ein Titel, Übergängen von Sehen und Denken. Ich habe einen gefunden, den ich nicht gelesen habe, aber den möchte ich unbedingt als nächstes lesen, weil er einen so hinreißenden und wahnsinnig interessanten Titel hat. Der heißt so: Das Machbare und das Hinzunehmende über Unentscheidbares, das entschieden werden muss. Berührt unser Thema nicht direkt, aber Sie verstehen, das steckt einen sofort in den Band. Gut, einen Aufsatz gibt es, den können Sie ganz leicht finden, weil er online steht. Das ist ein Klick und der betrifft wiederum das, was wir machen im Kern. Der heißt nämlich die Medialität von Medien. Also Medienphilosophie ist ein zentrales Arbeitsthema bei Eva Schürmann. Und auch jetzt muss ich noch etwas zitieren, weil auch da steht ein Satz, der ganz unglaublich ist. Sehen, heißt es bei Eva Schürmann, Sehen ist der Prozess einer Vermittlung von Sehenden und Sichtbaren, beziehungsweise eine Weise, sich zu dem zu verhalten, wovon man zugleich eingenommen wird. Womit also die ganze Subjekt- und Objektthematik aufgerufen ist und auch das gesamte Thema der Sinnlichkeit. Ich kann Ihnen diesen Aufsatz, die Medialität von Medien online zu finden, auch nur sehr ans Herz legen. Der letzte Punkt, warum ich wirklich froh und stolz bin, dass Eva Schürmann hier ist, das ist, dass sie eine fantastisch gründliche Leserin ist, eine aufmerksame, redliche und gründliche Leserin. Das klingt so, als sei das selbstverständlich, besonders für eine Philosophin eigentlich ganz normal. Wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist. Ich konnte diese Erfahrung selber machen, als wir uns zum ersten und Mal und leider bisher einzigen Mal in Düsseldorf getroffen haben. Eva Schürmann liest sogar die Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung, unauffälligerweise hier im Haus herausgegeben, und hat sich darin sehr gründlich orientiert. Und darauf bezieht sie sich auch heute, zumindest in der Titelgebung schon mal des Vortrags, nämlich mit dem Stichwort der anthropomedialen Relationen, natürlich auf den Vorschlag von Christiane Voss, den sie in dieser Zeitschrift gemacht hat, eine Philosophie anthropomedialer Relationen zu entwerfen. Eva Schürmann, ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass Sie hier sind und bin gespannt auf das, was Sie jetzt sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Engel, für die ausführliche und mich vielleicht leicht überfordernde Vorstellung jetzt. Ich habe schon in dem Audiomitschnitt des Vortrags von Astrid Däuber-Mankowski gehört, da hattest du sie vorgestellt, dass man hier immer so herzlich empfangen wird und sich dann leicht schummrig fühlen kann, weil die Erwartungen vielleicht etwas zu hoch angesetzt werden. Aber es ist tatsächlich, und als Sie meine Homepage zitierten, wurde mir im Moment ein bisschen schlecht, weil wir basteln gerade daran, den Inhalt zu aktualisieren, und ich dachte auch nicht, stimmt das überhaupt noch, was Sie da gefunden haben, aber das klang so schlecht nicht. Also genau, das passt auch noch ungefähr zu dem, was wie ich das heute noch sehen würde. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich ja nun diesen Lehrstuhl mit der sehr weiten Denomination dieser Zwischenräume oder Übergangsform von philosophischer Anthropologie, Kultur- und Technikphilosophie habe. Und was Sie nicht wissen können, weil es nicht auf der Homepage steht, aber in der Ausschreibung hieß es dann noch: unter besonderer Berücksichtigung der Medienphilosophie. Und Astrid Däuber-Mankowski hat ja letzte Woche auch davon berichtet, dass das immer noch der disziplinäre Status von sowas wie Medienphilosophie immer noch nicht ganz unumstritten ist oder die Begehrlichkeiten da ja auch unterschiedlich verteilt. Und ich bemühe mich jetzt also tatsächlich, diese verschiedenen Diskurse miteinander in einen Dialog zu bringen. Und genau diesem Projekt und Programm ist auch das Thema meines heutigen Vortrags gewidmet, also Übergangsformen oder auch den Verschränkungen von Medientheorie und philosophischer Anthropologie. Ich greife dabei in der Tat einen Vorschlag auf, den Christiane Voss gemacht hat in der Zeitschrift, und werde insofern etwas nur randständig auf dieses Problem Körper des Denkens zu sprechen kommen. Ich hoffe, dass das nicht ganz zu kurz kommt. Wir werden das mindestens in der Diskussion dann ausführlicher noch behandeln können. Ich denke aber auch, es lässt sich unter die Frage nach dem Menschen und seinem Verhältnis zu Medien, also der Mensch als Instanz des Denkens, sofern man darunter Tätigkeiten des Reflektierens und Überlegens versteht,
und Medien als deren Verkörperungs- und Darstellungsformen lässt sich darunter noch subsumieren oder damit verstehen. Und ich danke allen dreien Veranstaltern sehr für die Einladung. Ich freue mich eben in diesem Rahmen, ich habe die Audiomitschnitte der anderen Kollegen gehört, in diesem Rahmen, wo ja schon ein ganzes Spektrum von Medienphilosophie vorgestellt wurde, meine Überlegungen zum Projekt, das versteht sich ausdrücklich noch als Projekt, und Programm einer Medienanthropologie vorstellen zu dürfen. Mein Vortrag hat so diese vier Punkte. Ich beginne mit einigen Einleitungen, um dann auf dieses Vossche Stichwort der anthropomedialen Relationen einzugehen und daran anzuschließen im dritten Teil, was kann unter diesen Prämissen Medienanthropologie heißen. Mein vierter Punkt ist dann so ein bisschen in Referenz ans Haus, das ja auch viele Kunststudenten hat, einen Gestaltungsfachbereich hat, der Überlegung gewidmet, wie aber auch natürlich meinem eigenen Herkommen aus der Ästhetik, der Überlegung gewidmet, dass es hilfreich sein könnte, das zuvor theoretisch Explizierte so ein bisschen am Falle einer künstlerischen Anschauung einzuholen. Deswegen werde ich im vierten Teil auf eine zeitgenössische Videoinstallation von Candice Preis rekurrieren, die dankenswerterweise dank der technischen Kompetenz hier im Hause auch läuft, was so gleich zu sehen sein wird. Okay, mein erster Punkt also. Seit den Tagen des französischen Strukturalismus herrscht ein Streit über ein angemessenes Verständnis dessen, was das menschliche Subjekt sei. Das Subjekt, der Mensch, das Ich treten dabei als anzufechtende Kategorien einer Denktradition auf, die von Grund auf anders konzeptioniert werden sollte, eben schon im Strukturalismus, das heißt vor 40 Jahren. Eine Generation von Vatermördern arbeitete sich an der Tradition des Humanismus ab, indem ein entmächtigtes und dezentriertes Subjekt zum Objekt bzw. Effekt der Strukturen und Diskurse erklärt wurde, zur Leerstelle der Illusion von Rationalität und Autonomie, welche es dann wahlweise im Namen von Geschichte oder Technik, Sprache oder Unbewusstem zu enttarnen galt. Die Interpellationen von Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, aber auch Michel Foucault zielten darauf, die Determiniertheit des Menschen durch unverfügbare Rahmenvoraussetzungen seiner Existenz herauszuarbeiten. Ein ähnlicher Streit wiederholt sich derzeit in den Debatten um das Verhältnis von Mensch und Medium. Nur ist es nun nicht mehr das Subjekt der Geschichte oder des Klassenkampfes, das entfiguriert werden soll, sondern das des Mediengebrauchs, vulgo User genannt. Da ist von Medienstrategien die Rede, von Medien als Generatoren menschlicher Individualität, von technologischer Sinnverschiebung als transzentralem a priori menschlichen Handelns und dergleichen mehr. Kurz, die Apparate werden wie einstmals die Strukturen zu Akteuren und ihre Nutzer zu deren Effekten. In diesem Streit hat Christiane Voss einen anti-anthropozentristischen Affekt festgestellt und vorgeschlagen, sich schwerpunktmäßig den Relationen und Zwischenräumen, den performativen Vollzügen und affektiven Immersionen zuzuwenden, die das Verhältnis von Menschen und Medien von innen her bestimmen. Ich greife diesen Vorschlag gern auf, indem ich ihn zum Ausgangspunkt von Überlegungen mache, welche nach der Verfassung jener anthropomedialen Relationen fragen, sowie darüber hinaus nach den Möglichkeiten eines Begriffs und Programms von Medienanthropologie. Also wie gesagt, ich versuche damit passend dann auch was zu dieser Ringvorlesungsreihe nach dem Körper des Denkens beizutragen, aber subsumiere diesen Punkt vorläufig unter diese weitergefasste Frage nach Verkörperungsverhältnissen von Medien und mentalen Vorgängen im weitesten Sinne, ja, was immer darunter dann im Einzelnen zu fassen sind. Und unter Verkörperungsmedien verstehe ich sowohl technische Apparate als auch symbolische Formen wie Sprache und Bild. Eine Diskussion der Mensch- und Mediumsverhältnisse sollte allerdings nicht hinter das zurückfallen, was bereits den strukturalistischen Einlassungen zugrunde lag. Dass nämlich ein abgeschafftes Subjekt uns in politische oder handlungstheoretische Sackgassen führt, in dem unklar bzw. unmöglich wird, wie und wozu politisch unter den Bedingungen struktureller Determination verantwortungsfähig handeln können soll, das war bereits Gegenstand des Streits zwischen Sartre und Foucault. Dass das Subjekt indessen nicht Herr im eigenen Haus ist, hatte schon Freud schon lange zuvor klargemacht. Auf Freud und Marx gestützt, hatte Sartre daher Foucault entgegengehalten, Zitat, wenn man darauf besteht, unter Subjekt eine Art von substanziellem Ich zu verstehen, dann ist das Subjekt schon lange tot. Zitat Ende. Dieses Subjekt sollten folglich auch die Medientheoretiker nicht meinen, erneut ermorden zu müssen oder zu können. Foucault hatte seinerseits betont, seine Humanismuskritik sei politisch motiviert, da der Abschied vom Menschen politisch notwendig sei. In einem Interview dann aber zur Präzisierung genötigt, ließ er sich zu der Formulierung hinreißen, Politik bestehe darin, Zitat, den Menschen zu retten, den Menschen im Menschen wiederzuentdecken. Zitat Ende. Nicht wahr? Also das Problem lautet, wie können wir einerseits dem Umstand Rechnung tragen, dass Mensch sein Subjekt heißt ja Subjektum, sich unterworfen haben, Mensch sein also stark unter Determinationsbedingungen liegt, welcher Art auch immer, gleichzeitig aber wir von uns selbst politisch doch zumindest denken können sollten, dass wir verantwortlich und freiheitsfähig sind. Das ist das Rahmenproblem. Wie sind der dezentrierte Mensch und das strukturell konditionierte Subjekt unter medialen Bedingungen zu denken, ohne also das dem Strukturalismus vorgeworfene Schachfigurendenken zu wiederholen? Jedenfalls nicht, so viel sei vorab gesagt, indem man Medien zu Akteuren stilisiert, die, um Strategien verfolgen zu können, ihrerseits intentionalitätsfähig sein müssten und damit gerade jenes autonome Subjekt reanimierten, das doch gerade verabschiedet werden sollte. Mein zweiter Punkt. Mensch-Medium-Verhältnisse. Christiane Voss beschreibt Philosophie im Allgemeinen als ein reflexives Interesse an den, Zitat, Bedingungen, Verfahrensweisen und Effekten menschlichen Lebens, Erkennens und Handelns und Medienphilosophie im Besonderen als Fragen nach dem Was, Wie und Warum von Medien. Als spalterische Ontologisierung kritisiert sie ein Denken, das Medienformate als eigenständige materiale Entitäten betrachtet und erst in einem zweiten Schritt nach ihrer sozialen Dienstbarmachung fragt. Dagegen betont sie die Irreduzibilität des Relationalen in der Verschränkung von Mensch und Medium. Der Zuschauer im Kino, der Zapper durch die Fernsehkanäle sind Beispiele für solche anthropomedialen Verschränkungen. Die Rollenübernahme, die darin besteht, ein Telefon zu benutzen oder sich durch Fernsehprogramme zu schalten, begreift sie als affektfundierte Mensch-Medium-Relation. Die These lautet dabei, dass in diesen Verschränkungen neue Existenzformen generiert werden. Zitat Voss: Anthropomediale Beziehungen sind poetisch zu nennende Relationen. Sie bringen etwas hervor, was von eigenständiger Existenzform und Qualität ist. Die den anthropomedialen Beziehungen entspringenden Existenzformen sind weder Dinge noch Lebewesen, sondern bewegliche Veränderungen von situativ-konstellativen, psychischen, physikalischen oder praktischen Ausgangszuständen. Zitat Ende. Um eine genauere Bestimmung dieser Existenzform bzw. ihrer Ausgangszustände geht es mir im Folgenden. Ich frage mich nämlich, ob man diesen Ausgangszustand immer noch Mensch nennen kann oder muss, ohne damit in einen verdinglichten Subjektbegriff zurückzufallen. Voss' Figur erinnert zunächst mal an das, was der französische Soziologe Bruno Latour im Interesse seiner Symmetrisierungspolitik von Mensch und Dingwelt, ja, ihm lag daran, aus politischen Gründen Menschen und Dinge zu symmetrisieren, ein Mensch-Maschine-Hybrid nennt. Latour expliziert diese Hybridform am Fall des Waffengebrauchs, also an einem relativ brisanten Beispiel. Während Befürworter des freien Waffenverkaufs in den USA an dem Gedanken festhalten, dass es ja doch immer noch frei handelnde Menschen seien, die sich zum Waffeneinsatz entschlossen, argumentieren die Gegner, dass man durch die Möglichkeit des Waffenbesitzes zum potenziellen Amokläufer werde. Die einen greifen folglich, wie Gerd Gamm-Latours Beispiel erläutert, Zitat, personen- und handlungsbezogen auf Konzepte wie individuelle Zurechnung, Intentionalität, Wille, zurück. Ja, das ist alles das, was mit dem Subjekt auf dem Spiel steht, wenn man das Subjekt verabschiedet. Intentionalität, Zurechnungsfähigkeit, Verantwortlichkeit, Wille und so weiter. Während die anderen durch System-, Milieu- oder netztheoretisch gestützte Begriffe die Unterschiede zwischen Intentionalität und Disposition zu verkleinern suchen. Zitat Ende. Bei den einen ist die Waffe ein neutraler Gegenstand, während die anderen behaupten, der Träger einer Waffe werde durch das Tragen ein anderer. Latours Frage lautet, Zitat, wer ist nun der Akteur in meiner kleinen Geschichte, die Waffe oder der Bürger? Und er antwortet sich selbst, jemand anderes, eine Bürgerwaffe, ein Waffenbürger. Zitat Ende. Nehmen wir an, so etwas sei eine anthropomediale Relation im Voss'schen Sinne. Weiß ich nicht, musst du noch sagen, ob du dich damit... Aber das könnte man ja nur zunächst mal annehmen, dass das das spezifiziert. Denn immerhin beschreibt Latour damit ein, also das nennt er explizit so, ein mediales Verhältnis, dessen Medialität er als Übersetzung im Sinne einer Verschiebung begreift. Zitat Latour nochmal. Die Übersetzung vollzieht sich ganz symmetrisch. Du bist ein anderes Subjekt, weil du die Waffe hältst. Die Waffe ist ein anderes Objekt, weil sie eine Beziehung zu dir unterhält. Zitat Ende. Die Terminologie ist freilich verräterisch. Wäre die Waffe ein Objekt, kann sie nicht eigentlich eine aktive Beziehung unterhalten. Spricht man ihr indessen zu, eine Beziehung unterhalten zu können, ist sie kein Objekt im ursprünglichen Wortsinn. Natürlich will Latour die Subjekt-Objekt-Terminologie unterwandern. Zitat nochmal. Wenn wir die Waffe und den Bürger als Proposition, Proposition ist ein sehr eigenwilliger Sprachgebrauch von Latour, den er explizit als künstlich neu erfundenen Terminus gebraucht, um etwas zu beschreiben, was ich gleich noch expliziere, was gerade jenseits von Subjekt und Objekt liegen soll. Also wenn wir die Waffe und den Bürger als Propositionen begreifen, bemerken wir, dass weder Subjekt noch Objekt festgelegt sind. Zitat Ende. Proposition nennt Latour das, Zitat, was ein Akteur dem anderen anbietet. Zitat Ende. Also Artikulationsformen, Relationen, Akte, die im Vollzug zu etwas anderem werden. Im Falle des Beispiels zu einem Hybridakteur. Solche Versuche, mittels neuer Terminologie alten Denkfallen zu entkommen, entkommen freilich nicht dem handlungstheoretischen Dilemma, dass es, wie Gerhard Gamm gegen Latour anwendet, doch noch immer der Bürger ist, der sich vor Gericht zu verantworten hat und nicht die Waffe. Eben dies aber war schon das Problem des strukturalistischen Subjektbegriffes. Das heißt offenbar, gewisse Unterschiede zwischen Subjekt und Objekt, Mensch und Medium, Akteuren und Strukturen lassen sich offensichtlich nie ganz einebnen. Auch wenn wir uns seitdem einig sind, dass es in gewisser Hinsicht nötig war, sich vom humanistischen Menschenbild, das heißt handlungstheoretisch gewendet, von der Idee eines autonomen Akteurs oder rein rationalen Subjektes zu verabschieden, so ist damit noch nicht gezeigt, wie anders nun von Medien, Handlungen oder ihren ausführenden Organen zu denken ist. In diesem Setting ist Voss' Vorschlag der Konzentration auf das In-Between, auf die Veränderungsbewegungen und situativen Konstellationen von Medien und Lebewesen zu verorten. Und hier kann er zweifellos auch produktiv verstanden werden. Aber ist es wirklich eine neue Existenzform, die im jeweiligen Mediengebrauch generiert wird? Das hieße doch sowas wie, dass ich aufhörte, ich zu sein, indem ich durchs Fernsehen zappe oder ins Kino gehe. Es ist eine Sache, einen reinfizierten, performancevergessenen Begriff von Medien zu überwinden, aber eine ganz andere Sache, sich von der Idee eines Akteurs als Vollziehenden eines Vollzugs zu trennen. Wahrscheinlich ist ja richtig, dass Medien wie Handlungen Effekte zeitigen können, ohne Akteure in einem subjekttheoretischen Sinne zu sein. Aber können Medien Handlungen vollziehen und bestehen diese Handlungen dann darin, wie auch der Medienphilosoph Reinhard Margreiter es mal formulierte, Zitat, einen neuen und anderen Menschentypus zu generieren? Wie neu ist ein Menschentypus, wenn er sich beispielsweise mit technischen Geräten besser auskennt als seine Elterngeneration? Empirisch sind uns allen die Beispiele vertraut, wie ein Halbwüchsiger den DVB-T-Receiver seiner Eltern mühelos programmiert, während die noch nicht mal wissen, was sie da gekauft haben oder so. Ne? Aber ist sowas in einem starken Sinne ein anderer Menschentyp? Wird man durch die anthropomediale Relation zu einem Empfangsgerät in einem starken, nämlich gattungstheoretisch belastbaren Sinne ein anderer? Zählen solche Leute nicht mehr zu jener Gattung, welche klassisch gesprochen durch Exzentrizität, Bildfähigkeit, Sprachbesitz, Einbildungskraft, Spiel und so weiter geprägt sind? Nicht? Das sind die Kandidaten der klassischen philosophischen Anthropologie. Homo ludens, die Sprachbegabung des Menschen, die Einbildungskraft, also mit der Einbildungskraft Realität transzendieren zu können. Das waren alles Kandidaten, die gattungstheoretisch die Differentia Specifica des Menschen zu anderen Lebewesen ausmachen sollten, nicht wahr? Und werden die wirklich jetzt in den anthropomedialen Relationen geschwächt? Das ist meine Frage. Ich werde einen Vorschlag zur Beantwortung dieser Frage unterbreiten, aber ich muss dazu ein wenig ausholen und auf den Begriff und das Programm einer möglichen Medienanthropologie zu sprechen kommen. Das ist jetzt mein dritter Punkt. Philosophische Anthropologie als Diskurs bezeichnet einen historisch identifizierbaren deutschen Sonderweg in der ersten Hälfte besonders der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Am Leitfaden des Mensch-Tier-Vergleiches fragten Scheler, Gehlen und Plessner nach der Stellung des Menschen im Ganzen von Natur und Kosmos. An Einwänden dagegen mangelte es nie. Anthropologie sei anti-individualistisch, so hatte Heideggers Vorwurf gelautet, konservativ, gesellschaftsvergessen, das war vor allen Dingen der Vorwurf von Adorno und Habermas, und verdeckt normativ. Umstritten ist daher auch von jeher ihr eben mal als peripherer, mal als zentraler, disziplinärer Status, hinsichtlich dessen offenbar sogar Kant mit sich selbst nicht ganz einig gewesen zu sein scheint. Und das ist natürlich schon ein Symptom einer Problemlage, ja, wenn selbst Kant da nicht, also da, das muss man schon, also da kommt man dann trotz allem, da merkt man, da gibt es wirklich ein Problem offenbar, ja. Und Kant hatte dieses Problem gehabt, als er meinte, seine drei berühmten Fragen nach dem Wissen können, dem Handeln sollen und dem Hoffen dürfen, mündeten in die Frage, was ist der Mensch? Demnach müsste man ja fast sagen, oh, dann gibt es fast nichts Zentraleres als philosophische Anthropologie. Jetzt, dann holt er das, aber macht er selbst Kant eine Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Ja, also macht selbst eine ganz spezielle Version von Anthropologie später. Denn diese Frage, was ist der Mensch, wirft eine Definitionsproblematik auf, welcher Scheler, das war einer der drei großen philosophischen Anthropologen des letzten Jahrhunderts, welcher Scheler zwar durch den Hinweis, Zitat, die Undefinierbarkeit gehört zum Wesen des Menschen, Zitat Ende, abzufangen suchte, der aber, wie insbesondere Adorno dann dagegen einwandte, nicht entkommt. Nicht? Wenn Scheler sagt, sozusagen, das Wesen des Menschen ist gerade, besteht darin, ein undefinierbares Wesen zu haben, dann ist da eine gewisse Paradoxie. Und Adorno sagte dann eben auch prompt, die These, der Mensch sei offen, ist leer, sie gaukelt ihr Faillissement, Adorno, nicht, als Positives vor. Zitat Ende. Kant selbst lenkt dann eben die Aufmerksamkeit in seiner eigenen Anthropologie in pragmatischer Hinsicht darauf, was der Mensch aus Freiheit aus sich machen könne, obwohl er durch eine ganze Determinationsgeschichte aus Tradition und Mentalität konditioniert ist. In der Frage nach dem menschlichen Was-Sein liegt zweifellos ein hypostasierender und essentialistischer Grundzug, der heute nicht mehr angemessen erscheint. Doch lässt es sich, wie eben jener Scheler'sche Vorschlag zeigt, nie ganz vermeiden, auf eine Art Wesen selbst dann noch Bezug zu nehmen, wenn man dessen Undefinierbarkeit durchaus einräumt. Eine produktive Wendung kann, wie ich zeigen möchte, eine philosophische Anthropologie erst dann nehmen, wenn sie sich als Teil der Interpretationsphilosophie und das heißt als Teil der Interpretationspraxis menschlicher Selbst- und Weltverhältnisse begreift. Ja, also das ein erster Vorschlag, der eben deswegen nun auch mit meinem eigenen Lehrstuhl so viel zu tun hat, weil ich auch denke, ich habe zwar diesen Lehrstuhl für philosophische Anthropologie, aber ich kann ihn nicht mehr ganz klassisch ausfüllen, sondern nur in einer Art interpretationsphilosophischen Kehre, die anthropologischen Selbst- und Weltbilder sozusagen als Teil einer allgemeinen kulturellen Interpretationspraxis begreift. Ja, also als Deutungen. Als Selbstauslegungsprozesse. Diesbezügliche Vorschläge liegen auch von anderer Seite vor. Ernst Tugendhat geht zum Beispiel darin so weit, den Status der prima Philosophia der ersten Philosophie an der Stelle der Metaphysik für eine Anthropologie zu behaupten, sofern diese sich an der Frage, wie sollen wir uns selbst verstehen, orientiere. Ja, er begreift das selbst nicht als hermeneutische Wende in dem Sinne, ich würde es auch als interpretationsphilosophische Wende sehen. Es ist auf jeden Fall die Idee, dass die Leitfrage der philosophischen Anthropologie nicht mehr lauten sollte und sinnvoll lautet, was ist der Mensch, sondern wie sollen wir uns selbst verstehen. Von der dritten Personperspektive erhofft Tugendhat sich sogar eine Überwindung des Egozentrismus. Auch an Ernst Cassirer lässt sich natürlich anknüpfen, wenn man, wie zum Beispiel Christian Möckel schreibt, Zitat, Anthropologie als radikales Ringen um die Sinndeutung menschlicher Existenz konzipiert. Zitat Ende. Solche Anthropologie ist dann keine mehr, die sich an Zoologie oder Ethnologie orientierte, den Menschen als letzte Begründungsinstanz ansähe oder ein kulturinvariantes Wesen unterstellte, sondern eine, die sich Fragen der kulturellen Praxis, der Lebensführung und der Existenz zuwendet. Statt nach dem Was des Menschen fragt sie nach dem Wie des Menschseins und Menschwerdens. Dies ist nun, denke ich, der Einsatzpunkt für das Projekt und Programm einer Medienanthropologie. Denn das Wie menschlichen Lebens steht unter dem Dispositiv der Medialität. Also Dispositiv nur im Sinne von Bedingung der Möglichkeit von. Medialität ist die Bedingung der Möglichkeit menschlicher Selbst- und Weltverhältnisse in ihrer grundlegenden Verwiesenheit auf Vermittlungsformen aller Art. Seien diese symbolische Formen, technische Strukturen oder auch Bewusstseinsleistungen. Mindestens all diese drei Bedeutungen von Medialität würde ich hier zugrunde legen. Symbolische Formen, technische Strukturen und oder auch Artefakte, natürlich also Technik überhaupt, Technik und Technisierung und Bewusstseinsleistungen. Ja, und an dem Punkt könnten wir dann später über das Denken sprechen, als das als eine Art mentale Tätigkeit des Urteilens, Reflektierens und so weiter dann hier auch zu verorten wären. Medien im dreifachen Sinne von topischer Mitte, technischem Mittel und transzendentaler Vermittlung sind die Verwirklichungsbedingungen menschlicher Praxis. Die Verschränkung beider Diskurse, also des medientheoretischen und des anthropologischen, basiert auf der Einsicht, dass Menschsein aus Medialität heraus begreif- und beschreibbar ist, dass es sich in jeweiligen Darstellungsformen verkörpert und durch situative Dispositionen konditioniert ist. Die Verschränkung ist aber auch geeignet, beide Diskurse jeweils zu spezifizieren. Ja? Also Anthropologie eben unter den Bedingungen für Medialität, aber Medialität auch immer in sozusagen auch dem Praxiskontext von Menschen, die sich ihrer bedienen. Oder natürlich auch durch sie konditioniert sind. Also die Verschränkung ist geeignet, Menschen und Medien in ihren wechselseitigen Bestimmungsverhältnissen zu untersuchen. Man kann damit an verschiedene Autoren anknüpfen. So behauptet Hans-Ulrich Reck etwa, Zitat, Anthropologie ist ohne Medialität nicht beschreibbar, weil der anthropologische Grundzug inszenierter Kommunikationsfähigkeit auf die naturgeschichtliche Basis einer technisierten und nur über Mediendarstellungen überhaupt artikulationsfähigen Natur des Menschlichen zurückweist. Zitat Ende. Und dabei ist es auch ihm darum zu tun, einen charakteristischen Zwischenstatus zu betonen, der eben auch bei dir schon so wichtig war, indem er sagt, Zitat, Medium erweist sich genau wie Anthropologie als Sphäre eines Dazwischen. Zitat Ende. Mit diesem Zwischen konzentrieren wir uns mehr auf das modale Wie des Menschseins als auf das semantische Was des Menschen. Und in diesem Sinne spricht Ernst Wolfgang Orth vom Animal Mediale, als demjenigen, mit dem, Zitat, die Modalisierung der Wirklichkeit gleichsam zu sich selbst kommt. Zitat Ende. Matthias Vogel zeigt, dass Rationalität auf Vermittlungsleistungen angewiesen ist und Medialität insofern ein A priori darstellt. Als Handelnde, Verstehende und Darstellende sind Menschen, Zitat, Wesen, die sind, was sie sind, weil sie sich selbst interpretieren und auf artikulierte Selbstverständnisse angewiesen sind. Zitat Ende. Also die Interpretationsleistungen, aber natürlich auch wiederum deren Artikulationen und Darstellungen, die sind notwendig medial verfasst und die machen in dieser anthropologischen Betrachtung sehr charakteristische Bestimmungen des Wies des Menschseins aus. Christian Bermisch spricht im Anschluss an Merleau-Ponty von einer Ontologie der Medialität und von Medien, Zitat, als Organisationsform von Perspektivität, Zitat Ende. Daran möchte ich, insbesondere an dieses Verständnis von Medien möchte ich gern anknüpfen, mit dieser interpretationsphilosophischen Wendung der Anthropologie zur Medienanthropologie. Die perspektivierende Darstellungs- und Verkörperungsleistung von Medien hat kaum zu überschätzende Auswirkungen auf menschliche Selbst- und Weltbilder. Ich glaube übrigens, dass sich darunter die Kittlerschen Aufschreibsysteme, über die Däuber-Mankowski hier gesprochen hat, ebenso subsumieren lassen, wie aber auch Medizintechniken, medizinische Bildgebungsverfahren oder eben sowas vergleichsweise Traditionelles wie Rortys Idee des Romans als Mittel zur Erlösung aus der Selbstbezogenheit oder wie es heißt. Ne? Also das heißt, die unterschiedlichen Darstellungsmedien lassen sich damit, glaube ich, beschreiben. Mit dem Aufmerksamkeitsschwenk auf die Verwirklichungsbedingungen interpretierender und artikulierender Selbst- und Welterschließung wenden wir uns den Modalitäten zu, die diese spezifizieren, das heißt ihren performativen Vollzugsformen, situativen Voraussetzungen und materialen Verkörperungsbedingungen. Von einer so verstandenen Medienanthropologie aus lässt sich, so meine ich, die Frage nach den anthropomedialen Relationen genauer fassen. Wenn man den Gedanken des Menschen als Animalmediale ernst nimmt, ist ein naiver Anthropozentrismus, wie ihn zum Beispiel Christoph Tholen zu Recht kritisiert, im Grunde ausgeschlossen. Tholens Kritik lautete, Zitat, der unbemerkte Fetischismus des anthropologischen Diskurses ist die Unterstellung, es gebe einen vom dinglichen Schein des Technischen ablösbares Eigenes des Menschen, in welchem die Technik sich letztlich aufzuheben habe. Zitat Ende. Ist ja richtig, oder der anti-anthropozentristische Effekt, den du zum Teil ja auch Lorenz Engel bescheinigt hast, hat ja darin sicherlich auch zu Recht seinen Gegner. Aber ich denke, von dieser Idee des Animalmediale her, sind wir schon bei den Relationen und im Dazwischen und kann es diese Verdinglichung nicht mehr geben. Mit Animalmediale ist ein menschliches Subjekt gemeint, das in einem instrumentellen Sinne im Gebrauch seiner Mittel und durch, das ist eher dann dieser Vermittlungsgedanke, durch den Gebrauch seiner Mittel. Und diese umfassen Technik und Techniken, Sinne und Repräsentationssysteme, Apparate und Diskurse realisiert, als was es sich auslegt, darstellt und wahrnimmt. Nun meinen wir damit aber immer noch jemanden, der geboren wurde und der einen Körper hat, der sterben wird, der einen Körper hat, der ein Leib ist im Übrigen. Also Plessner macht diese Unterscheidung zwischen Körper haben und Leib sein. Beides würde auch für das Animalmediale noch zu gelten haben. Beides bedingt, dass er durch Natalität und Sterblichkeit, mit Arendt und Heidegger gesprochen, geprägt ist. Dass er zu sich selbst ich sagen kann, das wäre diese fichtische Variante. Dass er sich eben darin, indem er sich mit sich identifiziert, von sich unterscheidet, der aufgrund seiner Exzentrizität sein Wollen oder Nicht-Wollen kann und sich in verschiedenen Rollen verkörpern und erscheinen muss. Aber wir meinen so, also das heißt irgendwie, das meinte ich mit dem, diese Unterscheidung Subjekt-Objekt ist vielleicht wirklich das Schlechteste, aber Mensch-Medium ist nicht ganz einzuebnen, nicht ganz einzuziehen. Wir meinen so jemanden unter der Berücksichtigung der Narrative, Interpretationsprozesse und Darstellungsmedien, die all dieses dispositionell konditionieren und damit den Rahmen abstecken, innerhalb dessen ein Leben geführt werden kann. Selbst wenn wir jemanden meinen, der Kastrationsangst hat und mit seiner Mutter schlafen will, was wirklich alles andere als originell wäre, meinen wir weder eine illusionäre Leerstelle noch ein Außen jeglicher Deutungspraxis. Ja, also denn ich meine das im Seitenblick auf diese Idee, dass ich es nicht Herr im eigenen Haus oder dass durch das Ich hindurch spricht etwas. Ja, geschenkt. Aber es muss ja immer noch jemanden geben, durch den hindurch es eben spricht. Selbst wenn wir verstanden haben, dass etwas durch uns hindurch spricht, spricht es doch durch uns und nicht durch niemanden. Solange allein die Grammatik unserer Sprache uns dazu veranlasst, Sätze zu sprechen, in denen das Subjekt eines Satzes ein Ich behauptet, das nicht nur alle Reflexionen muss begleiten können, sondern in dem auch alle Identifikationen, wie illusionär sie auch immer sein mögen, zusammenlaufen, solange lässt sich der Mensch nicht ausschließlich als Effekt von Menschen und Strukturen begreifen. Wie vorläufig oder übergängig das, was wir Identität oder Bewusstsein nennen, auch immer sein mag, die Sprache selbst setzt, noch als diejenige, die durch einen Sprecher hindurch spricht, diesen als Instanz voraus, die von sich sagt, sie habe Angst, sie müsse sterben, sie sei nicht einverstanden oder dergleichen mehr. An dieser Stelle sollten wir uns noch einmal des Strukturalismusproblems erinnern, das darin bestand, das Subjekt seine Möglichkeiten und Freiheiten mit seinen Determinierungen, Disziplinierungen und Zurichtungen zusammenzudenken. Wenn wir dahinter nicht zurückfallen wollen, müssen wir anerkennen, dass sowohl Sartre als auch Foucault recht haben. Foucault, wenn er den Humanismus kritisiert und dezentriert, Sartre, wenn er schreibt, das Wesentliche sei nicht, Zitat, was man aus dem Menschen gemacht habe, sondern was er aus dem macht, was man aus ihm gemacht hat. Zitat Ende. Selbstverständlich ist auch das als animalmediale verstandene Subjekt Dispositionen und Dispositiven unterworfen. Schließlich besteht das Subjektsein seiner ursprünglichen Wortbedeutung nach gerade darin, sich unterworfen zu haben. Aber da war nicht einfach nichts, bevor es sich unterwarf. das Lebewesen, weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine gute Terminologie ist. Agamben, du machst das auch manchmal. Agamben schlägt das sogar vor, habe ich neulich gelesen in diesem kleinen Aufsatz, was ist ein Dispositiv? Das geht so, das hat auch Tücken, nicht? Dann fällt man so zurück in so einen Organismus, das reine organische Lebewesen, Mensch oder sowas. Das finde ich auch problematisch. Aber sagen wir jetzt mal erstmal, dass in Anführungszeichen meinetwegen das Lebewesen, das sich unterwirft, kann dieses eben auf die eine oder andere modale Weise tun. Es kann damit besser oder schlechter zurechtkommen. Und es geht, um überhaupt unterworfen werden zu können, nicht darin auf. Medienanthropologisch verstanden sind Subjekte folglich diejenigen, die werden, was sie sind, gerade weil sie sich in Medienpraktiken und Techniken artikulieren, wahrnehmen und wahrnehmbar machen, weil sie etwas darstellen oder sich ihnen etwas darstellt. Und in diesen Modalitäten eröffnen sich Möglichkeiten und Freiheitsspielräume, die in politisch oder praktisch besseren oder schlechteren Interpretationen und Perspektiven bestehen. Das heißt, so mit dieser Betonung der Selbstauslegungspraktiken und so, meine ich nicht, ja, jeder konstruiert sich eben, was ihm da gerade so passt, sondern es politisch und praktisch gibt es natürlich Interpretationen, die tragfähiger oder weniger tragfähig sind oder auch mit denen sich besser oder schlechter leben lässt. Und an denen dann die Konstruktionen sozusagen eine gewisse Grenze finden. Ich behaupte damit, dass Medienanthropologie der diskursive Ort ist, innerhalb dessen es möglich wird, mit dem Menschen über den Menschen hinaus zu denken, um zu den Techniken und Dispositiven zu gelangen, die konstitutiv sind für die mediale Logik von praktisch und politisch wirksamen Interpretationen, wie sie zum Beispiel auch der Theoriegeladenheit, das ist ein Wort von Kuhn, nicht, wissenschaftlicher Welterklärungen oder Entscheidungen im Anwendungsbereich von Medizintechniken zugrunde liegen. Ja? Bestimmte Medizintechniken das Wissen vom Mensch, uns mit Wissen vom Menschen versorgen oder auch vor Entscheidungsnotwendigkeiten setzen, wie wann wir jetzt das Leben als beginnend oder beendend anzusehen haben, dann liegen auch dem natürlich gewisse Interpretationspraktiken zugrunde, die durch technische Dispositive möglich werden oder auch unmöglich werden und also Naivität wird in dem Fall unmöglich und auch daran, da haben sich die Interpretationen und Selbstauslegungsprozesse praktisch zu bewähren. Unter solchen Prämissen wird das Was und Wie des Menschseins eher zum Projekt und zur offenen Frage. Man könnte damit an etwas anknüpfen, was Frank Hartmann im Rekurs auf Wilhelm Flusser so beschrieben hat. Wir sind keine Subjekte, die sich an Objekten abarbeiten, sondern wir tendieren dahin, gegebene Möglichkeiten zu verwirklichen. Statt Veränderung von Wirklichkeit, die Verwirklichung von Möglichkeit. In diesem Sinne versteht Flusser die Menschwerdung als eine Bewegung vom Subjekt zum Projekt. Zitat Ende. Medienanthropologie hat sich auf die Aneignungs- und Unterwerfungsprozesse zu konzentrieren, in denen immer Möglichkeiten der Verschiebung oder Transformation liegen. Damit komme ich zu meinem vierten Punkt, wie dieses medienanthropologisch gedachte Subjekt nun zu denken ist. Und dafür rekurriere ich auf ein Kunstwerk, von dem ich glaube, dass es geeignet ist, das ein bisschen zu veranschaulichen. Um zuletzt zu konkretisieren, wie ein medienanthropologisch konzipiertes menschliches Subjekt unter den Bedingungen von Interpretationspraxis und Technikgebrauch aussehen könnte, greife ich zurück auf eine zeitgenössische künstlerische Arbeit der Videokünstlerin Candice Bryce. Es geht, wie ich zeigen wollte, darum, den Menschen als vermittelndes Wesen aus Perspektiven und Rollen, narrativen Versatzstücken und bildhaften Darstellungen zu denken, welche in jenen modalen Vollzügen in je verschiedener Weise neu perspektiviert, konfiguriert oder transformiert werden. Unter Anleihen bei der Filmtheorie, insbesondere derjenigen von Gilles Deleuze, aber nicht nur da, könnte man sagen, der Mensch ist ein schneidend geschnittenes, montierendes Wesen, kurz ein Subjekt aus Schnitt und Montage. Davon gibt Candice Bryce in der Arbeit Mothers and Fathers von 2005 eine Art künstlerische Anschauung, die geeignet ist, eine Vorstellung davon zu geben, wie der hier skizzierte Subjektbegriff gleichsam phänomenal aussehen könnte. Mithilfe einer aufwendigen Montagetechnik inszeniert sie eine Bühne für menschliche Selbstinterpretationen und Rollendarstellungen, die sie Hollywood-Filmsequenzen entnimmt. Durch die Entkontextualisierung und Entnarrativierung in der Extrapolation und Neukonstellation der filmischen Einstellungen werden die Versatzstücke narrativer Darstellungen zu Kernaussagen menschlicher Selbstverständnisse. Im Schnitt isolierte und schwarz hinterlegte Filmfragmente werden durch Wiederholung und Konfrontation neu angeordnet, indem auf 2x6 Plasmabildschirmen jeweils 6 berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler in Mütter- und Väterrollen aus Kinospielfilmen über Probleme des Kindseins, Generativwerdens oder Alterns sprechen. Darsteller wie Harvey Keitel, Dustin Hoffman oder Donald Sutherland auf Seiten der Väter, beziehungsweise Susan Sarandon, Diane Keaton und Julia Roberts auf Seiten der Mütter, zeichnen ein perspektivisch vielfach gebrochenes, multifokales Bild des Elternseins. Die Darstellung ist multiperspektivisch durch die verschiedenen Figuren, mittels derer das Thema Elternschaft thematisiert wird, und sie ist multifokal, indem verschiedene Phasen und Aspekte des Elternseins in den Blick genommen werden. Die Frauenfiguren artikulieren beispielsweise Probleme mit ihrer Mutterrolle oder mit ihren eigenen Müttern, die Väterfiguren formulieren Schwierigkeiten des Kontrollverlustes oder der Akzeptanz des Älterwerdens ihrer Töchter. Vielleicht gucken wir uns das jetzt einfach mal 5 Minuten an. Können wir es noch ein bisschen dunkler machen? Dankeschön. Schnittgrammatik nennt Candice Preis selbst diese Schnittgestaltung der Post-Production-Phase, und tatsächlich ist es eine dem Satzbau vergleichbare systematische Ordnung, die eine neue Konfiguration entstehen lässt. Man müsste, glaube ich, noch viel zum Thema Wiederholung sagen, weil sie ja auch die Wiederholungen so oft durchspielt oder weil durch diese Wiederholung so eine gewisse Obsession oder sowas thematisiert wird. Ne? Ich bin darauf jetzt nicht mehr näher eingegangen, weil mein Punkt ja ein anderer ist. Die Erzählperspektiven der Hollywood-Produktionen werden komplett ausgehebelt und durch Ausschnitte, End- und Umkontextualisierung neu angeordnet. Die Bilder, Gesten und Sätze kommentieren sich wechselseitig. Im zeitbasierten Medium der Videoinstallation lässt sich ihr interpikturales Zusammenspiel vorzüglich realisieren. Durch den isolierten schwarzen Hintergrund, der das Kinogeschehen entrahmt und eben dadurch dem Installationskunstwerk einen anderen Bühnenraum eröffnet, erscheinen die Charaktere als eine Art emotional hypertrophe, multiple Persönlichkeit. Dabei werden natürlich in erheblichem Maße Stereotype reproduziert. Es zeigt sich aber dennoch, dass im Fragmentieren und Neukunstkonstellieren Verschiebungen vorgenommen werden, die übrigens auch im Vergleich zu dann manchen so Vorlagefilmen, ja, also die, ich weiß nicht im Einzelnen immer aus welchen Filmen sie die hat, aber zum Teil kenne ich die und muss man sagen, als Julia Roberts in dieser, der Film, in dem diese Julia Roberts-Szene mit dem I never wanted to be a mom entnommen ist, der ist vergleichsweise trivial oder sehr unterkomplexe Dialoge und so. Aber durch dieses herausgeschnitten werden und nein, wirklich durch diese Konzentration auf so ein paar Kernaussagen, die dann eben doch auch ja stark von ihr gebrochen werden mit der Mimik, also so irgendwie toll inszeniert sind, gewinnen die unglaublich an Prägnanz würde man sagen. Und ich finde, sowas meine ich mit diesen produktiven Verschiebungen, die durch Entkontextualisieren und durch die Art und Weise, wie Dispositionen angeeignet und verschoben und transformiert werden können, was da an Produktivität freigesetzt werden kann. Gegenüber den Spielfilmen kondensiert die Videoinstallation bestimmte Darstellungen und Aussagen auf Kernprobleme menschlichen Subjektseins. Bereits der ungarische Filmtheoretiker Béla Balázs charakterisiert diejenige Montage als produktiv, Zitat, durch die wir etwas erfahren, was durch die Bilder selbst gar nicht gezeigt wird, Zitat Ende. Und die, so ergänzte dann der französische Filmkritiker André Bazin, Zitat, ein Sinn erzeugt wird, den die Bilder selbst nicht enthalten, sondern der nur aus ihrer Beziehung zueinander hervorgeht. Zitat Ende. In der Montage liegen also enorme Potenziale des Deutens oder Umdeutens. Copy und Paste, könnte man sagen, erscheint als identitätskonstruierendes Prinzip. Mir liegt aber gar nichts daran, dies als kopistisch zu diffamieren, sondern vielmehr will ich sagen, dass in der Wahl des Schnittmaterials und den Weisen des Neumontierens jenes Verhältnis von Determination und Freiheit sich realisiert, das das Subjektsein ausmacht, welches eben darin besteht, jemand zu sein, der zugleich im Werden begriffen ist und der sich unter den Bedingungen einer Kultur und eines Milieus individueller und kollektiver Dispositionen formiert und ändert. Maßnahmen des Schnitts und der Montage sind die Techniken, mittels derer Transformationen und Neukonstellationen möglich werden. Sie verdichten, lassen gezielt aus oder stellen neue Anordnungen her. Das Weglassen ist dabei mindestens so entscheidend wie das Auswählen. Das durch Schnitt verdichtete und durch Montage zusammengestellte Material bildet die Darstellung ebenso sehr, wie es selbst durch sie gebildet wird. Durch solche Perspektivierungen ist dann dasselbe nicht mehr dasselbe. In unserem Zusammenhang ist entscheidend, dass in den darstellerischen Mitteln des Schnitts und der Montage Selbst- und Weltinterpretationen vollzogen werden. Im Wie dieser Vollzugsform realisiert sich auch das Wie des Menschseins oder Werdens. Und diese Idee eines fragmentierten und in seinen Rollen dezentrierten Menschen, die kann man jetzt sogar wieder rückbeziehen auf zumindest eben Teile der klassischen philosophischen Anthropologie, wie sie Helmut Plessner, nämlich an seinem Lieblingsbeispiel oder paradigmatischen Beispiel des Schauspielers durchgespielt hat. Plessner sieht im Verkörperungsakt des Schauspielers, der, Zitat, im Material der eigenen Existenz einen anderen Menschen vergegenwärtigt, gerade das paradigmatisch aktualisiert, was auch außerhalb jedes Bühnengeschehens das Wie des Menschseins ausmacht. Menschsein realisiert sich als Bruch und Einheit von verkörperter und verkörpernder Person in jeweiligen Rollenverhältnissen. Als, Zitat Plessner, als das Verhältnis seiner selbst zu sich selbst ist der Mensch die Person einer Rolle. Im Schauspieler wiederholt sich damit nur die Abständigkeit des Menschen zu sich und zueinander, die ihr tägliches Leben durchdringt. Zitat Ende. Plessner begreift die Tätigkeiten der Narration, des Darstellens und des Interpretierens als existenziale, weil menschliche Identität darin besteht, sich von sich zu unterscheiden und distanzierend, perspektivierend und reflektierend zu sich verhalten zu können, aber damit eben auch bildfähig und einbildungskraftbegabt zu sein. Was immer der Schauspieler spielt und wen immer er verkörpert, er stellt durch sein Spiel hindurch dar, dass Handeln und Sprechen uns in Tätigkeiten involvieren, durch die man etwas dar oder vorstellt, sich selbst oder anderen erklärt und eine Form gibt. Mit Darstellen ist folglich nicht nur eine Außendarstellung im Sinne der Ausübung einer Rolle gemeint, sondern auch, dass etwas sich mir darstellt, weil ich es unter bestimmten Gesichtspunkten betrachte, dass ich etwas jemandem darlege, indem ich ihm eine narrative Version liefere und dergleichen mehr. Dies ist es, was Plessner die unbegrenzte Auslegungsfähigkeit des Menschen selbst beschreibt. Vielen Dank.